Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Es gibt eine neue politische Floskel. Sie heißt politische Wartung. So nennt der Präsident der Bundesnetzagentur die Gefahr, dass nach der betrieblich notwendigen Wartung der Nord Stream Pipeline aus Russland anschließend die Versorgung versiegt. Wegen des Krieges gegen die Ukraine wollen Deutschland und andere sich vom russischen Gas unabhängig machen, um Russland unter Druck zu setzen, die Angriffe zu beenden. Doch davon kann auch heute keine Rede sein. Die Grenze zwischen Polen und Belarus gleicht seit heute bekannten Bildern aus deutscher Vergangenheit. Eine hohe Mauer soll Flüchtlinge abschrecken. Und nach dem Sport am Ende unserer Sendung heißt es im Hintergrund: Schulen, die zur Hölle wurden. Wir berichten über kanadische Verbrechen an Kindern der indigenen Ureinwohner. Arbeiten an der Heizungsanlage, die macht man ja besser im Sommer, also ungefähr jetzt. Und dann ist es ja nicht ganz so schlimm, wenn mal der Brenner kurzfristig steht. Und das warme Wasser hält ja auch noch eine Weile vor. So ist das auch bei den Pipelines, die uns Öl und Gas bringen. Sie müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Heißt, für diese Zeit fließt eben nichts durch. Nun ist das bei der Pipeline Nord Stream 1, die russisches Gas zu uns bringt, gerade besonders kritisch. Da kommt sowieso noch kaum etwas durch. Und jetzt geht die Angst um, dass nach der routinemäßigen Wartung überhaupt nichts mehr kommt und wir auf dem Trockenen sitzen. Keine schöne Perspektive für den Winter. Nina Amin.
Den totalen Ausfall russischer Gaslieferungen. Das befürchtet der Präsident der Bundesnetzagentur. Aus der regulären Wartung von Nord Stream 1 könnte eine andauernde politische Wartung werden, sagte Müller der Funke Mediengruppe. Er appelliert an die Bevölkerung, Energie zu sparen. Sollte der Gasfluss aus Russland länger anhaltend abgesenkt werden, müsse darüber ernsthaft gesprochen werden. Haus- und Wohnungsbesitzer rief Müller dazu auf, ihre Gasanlagen und Heizkörper zu überprüfen und effizienter einstellen zu lassen. Eine Wartung könne den Verbrauch um bis zu 15% senken. Damit es nicht zu Engpässen bei Handwerkerterminen kommt, ruft der Präsident der Bundesnetzagentur alle Handwerker auf, sich auf Heizung und Warmwasserversorgung zu konzentrieren. Ein weiterer Vorschlag kommt von der Bundesregierung, wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen erfuhr. Unternehmen wird empfohlen, Notstromaggregate anzuschaffen, um im Krisenfall ihren Betrieb 3 Tage lang ohne Kraftstoffzufuhr gewährleisten zu können.
Doch der russische Krieg gegen die Ukraine, der hat allerdings für die Menschen in der Ukraine schwerwiegendere Folgen als eventuell kaltbleibende Boiler oder abgedrehte Heizungen. Dort verlieren täglich viele ihr Leben. Erst gestern wieder starben Zivilisten in ihrem Wohnblock, der Ziel von Raketenangriffen wurde. Die ukrainische Armee, sie verteidigt sich offenbar tapfer, muss aber auch zugeben, dass der Feind beim Material überlegen ist. Und deshalb wird der Rückzug der Russen von der Schlangeninsel als großer Erfolg gefeiert, obwohl es nicht klar ist, ob die Besatzer vertrieben wurden oder freiwillig gingen, wie sie selber sagen. Informationen von Paulina Milling.
Es ist ein Trauertag heute in der Region Odessa. Gestrige Raketenangriffe haben 21 Menschen das Leben genommen. Knapp 40 wurden verletzt. Präsident Volodymyr Zelensky.
3 Raketen по звичайному житловому будинку.
3 Raketen auf ein gewöhnliches Wohngebäude, auf ein 9-stöckiges Wohnhaus, wo niemand Waffen, Militärtechnik oder Munition versteckte, wie russische Propagandisten und Beamte bei solchen Angriffen das stets behaupten. Das war ein einfaches Wohnhaus, etwa 160 Menschen lebten dort, Zivilisten. Zerstört wurde auch ein Erholungszentrum, ein ganz typisches für das Küstengebiet. Ich betone, das ist bewusster und zielgerichteter russischer Terror. Vorsätzliche Angriffe auf zivile Objekte gelten als Kriegsverbrechen. Die russische Seite hat sich bis heute zu den gestrigen Angriffen nicht geäußert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gab lediglich eine allgemeine Erklärung ab, dass Russland keine zivilen Ziele ins Visier nehme. Die ukrainischen Streitkräfte glauben, dass Russland weiter Raketen auf den Süden der Ukraine abfeuern wird. Der Sprecher der Regionalverwaltung Odessa, Sergei Bratschuk. Die Wahrscheinlichkeit der Raketenangriffe ist sehr hoch. Ich erinnere, dass die russische Marine im Schwarzen Meer ständig präsent bleibt. Zu den 2 Raketenträgern, die wir bereits beobachteten, kamen noch 3 große Landungsschiffe hinzu. Dass Russland Soldaten an der ukrainischen Küste absetzt, glaubt das Militär allerdings nicht. Nach dem Rückzug der russischen Einheiten von der Schlangeninsel hätten die Landungstruppen zu wenig Rückendeckung. Nach Angaben von Bratschuk ist es heute Nacht gelungen, einen russischen Marschflugkörper in der Region Odessa abzufangen. Die ukrainische Seite gibt aber offen zu, dass sie nicht genug Flug- und Raketenabwehrsysteme hat, um Städte und Siedlungen abzuschirmen. Große Hoffnungen verbindet die Regierung in Kiew deshalb weiterhin mit den westlichen Lieferungen. Gestern haben die USA ein neues militärisches Hilfspaket angekündigt. Es soll auch Systeme zur Luftverteidigung beinhalten. Insgesamt wollen die USA zusätzliche Munition und Militärtechnik für umgerechnet 800 Millionen Euro liefern. Die ukrainische Führung kämpft weiter um Waffennachschub für besonders gefährdete Regionen. Wir verhandeln aktiv über neue Ausrüstung mit den Partnern für den Donbass, für die Region Kharkiv, für den Süden der Ukraine. Das ist notwendig. Wir tun alles, um die überlegenen Besatzer zu zerschlagen. Bisher gelingt das auf dem Kampffeld kaum. Das Gebiet Kharkiv steht unter massivem Beschuss der russischen Artillerie, die die Ukrainer nicht ausschalten können. Die Reichweite und die Menge der Waffen genügen offenbar nicht. In der Ostukraine gelingt es zwar mit enormer Anstrengung, die Attacken abzuwehren, doch auf die verlorene Stadt Severodonetsk könnte auch bald Lysychansk folgen. Die Gefechte finden nach Berichten von Militäranalysten und lokalen Behörden bereits in den Straßen statt. Nur im Süden können die russischen Truppen bisher nicht vorrücken. Dafür setzen sie die Küstenregion einem heftigen Raketenbeschuss aus. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte heute Aufnahmen vom Leiter des Generalstabs bei der Inspektion der Streitkräfte, die an der militärischen Spezialoperation in der Ukraine beteiligt seien, wie der Krieg gegen die Ukraine genannt wird. Die Bilder zeigen Valeri Gerasimow bei den Streitkräften und den militärischen Räumlichkeiten. Ob der Armeegeneral allerdings vor Ort an der Front in der Ostukraine oder auf russischem Boden abgebildet wurde, blieb unklar. Da der russische Vormarsch im Donbass stockt und Gerüchte über Kriegsmüdigkeit der Truppe die Runde machen, könnte es ein Versuch sein, den Kampfgeist hochzuhalten und den Eindruck zu vermitteln, der Krieg in der Ukraine laufe nach Plan.
Paulina Milling berichtete. Lockdown, Maskenpflicht, Schulschließungen, Ausgangssperren, Quarantäne. Das alles und noch viel mehr hat uns in den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie beschäftigt. Der eine und die andere von uns ist erkrankt, geimpft und auch wieder genesen. Ein großer Anteil der Bundesbürger hat mittlerweile mindestens die dritte Impfung hinter sich. Doch wie sind wir eigentlich durch diese Pandemie hindurchgekommen? Waren die Maßnahmen von Regierung und Behörden sinnvoll, angemessen und frühzeitig? Vor allem, haben sie wirklich gewirkt? Um das festzustellen, war Aufgabe einer Kommission, die gestern ja ihren Bericht vorgelegt hat. Und wie das so ist, wenn verschiedene Interessen dahinter stecken, spätestens am Tag danach, da pickt sich jeder seine Sicht der Dinge heraus. Abgesicherte Erkenntnisse, offenbar Fehlanzeige. Panayotis Gavrilis berichtet.
Ein Bericht, viele Interpretationen. Seit gestern geht es vor allem darum, wie aussagekräftig ist der Evaluationsbericht zu den Corona-Maßnahmen überhaupt.
Das ist hier keine Bibel, aus der zu zitieren ist.
Das Gutachten ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um jetzt zu schauen, welche Maßnahmen für den Herbst sinnvoll und auch richtig sind.
So Gesundheitsminister Karl Lauterbach in der ARD und Christian Dürr, FDP-Fraktionschef, heute Morgen im Deutschlandfunk. Gestern hatten Sachverständige im Auftrag der Koalitionsparteien ihren Bericht vorgestellt. Ein Gutachten mit vielen Fragezeichen und wenigen validen Aussagen. Auch weil die Datenlage unzureichend gewesen sei, kritisierten die Expertinnen und Experten. Zumindest zeigt der Bericht, Masken wirken, wenn sie richtig getragen werden. Zudem können Zugangsbeschränkungen nur für Getestete eine sinnvolle Auflage sein. Lockdowns seien am Anfang am effektivsten, später aber weniger. Die Wirksamkeit von Schulschließungen ist aber nach wie vor ungeklärt. Der FDP-Abgeordnete Dürr spricht von wahrscheinlich und offensichtlich unwirksamen Maßnahmen.
Manche Maßnahmen stellen sich im Nachhinein wahrscheinlich als unwirksam heraus. Ich denke an die Lockdowns, auch an die Schulschließungen, insbesondere an die Ausgangssperren. Das hat ja jeder gespürt, dass diese Ausgangssperren ziemlich unsinnig waren, wenn der Staat festgelegt hat, man durfte abends nicht gemeinsam mit seinem Partner durch den Park gehen, aber man durfte abends in die gemeinsame Wohnung kommen. Das waren Maßnahmen, die schon fast offensichtlich unsinnig waren. Das hat der Bericht nochmal bestätigt.
Wenn freiheitseinschränkende Maßnahmen wie Lockdowns oder Ausgangssperren nicht nachweisbar wirksam seien, dann müsse der Rechtsstaat sich zurückhalten. Er könne nicht einfach in Freiheitsrechte eingreifen, ergänzte Dürr. Bei der Bekämpfung der Pandemie komme es künftig darauf an, die Menschen zur Mitwirkung zu bewegen. Am Bericht mitwirken sollte ursprünglich auch der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten. Doch dieser war aus dem Gremium ausgetreten. Seine Kritik, die Zeit für fundierte Aussagen reiche nicht aus, zudem sei kein einziger Epidemiologe vertreten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will, anders als die FDP, dem Bericht nicht zu viel Bedeutung beimessen, sondern auf andere Daten zurückgreifen.
Der wissenschaftliche Standard dieser vielen internationalen Studien, der eigene Expertenrat, die internationalen Wissenschaftler, die uns beraten, die beraten ja auch unser Ministerium, das muss ja auch alles mit beachtet werden. Somit ist das Gutachten ist ein Puzzlestück in einem größeren Puzzle.
Lauterbach verspricht eine bessere Datengrundlage bis zum Herbst und überhaupt ist nach dem Bericht nun vor dem neuen Infektionsschutzgesetz. Es war vor allem die FDP, die erst die Maßnahmen evaluieren lassen wollte, bevor man über neue diskutiert. Zum 23. September läuft die aktuelle Rechtsgrundlage aus, mit der die Länder Maßnahmen beschließen können. Diskussionen mit der FDP liefen bereits, so Lauterbach. Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann zeigte sich im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk offen für eine Maskenpflicht in Innenräumen. Diese solle eine mögliche Maßnahme bleiben. Einen erneuten Lockdown und flächendeckende Schulschließungen werde es dagegen mit der FDP nicht geben, so Ullmann. Lauterbach rechnet zwar mit einem schweren Herbst, in einem Punkt scheint es aber bereits Einigkeit zu geben. Lockdowns wird es wohl keine geben, so Lauterbach gestern Abend im ZDF.
Klar ist, dass Lockdown-Regeln weltweit wenig gebracht haben nach dem Beginn der Pandemie. Somit glaube ich nicht, dass wir das jemals noch mal vorsehen werden. Es sind ja jetzt auch ganz andere Verhältnisse.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert indes, dass Bürgertests spätestens ab Herbst wieder kostenlos sein sollten. Diese seien ein wichtiger Baustein für die Pandemiebekämpfung, so der Hauptgeschäftsführer Landsberg gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viola Priesemann ist Mitglied des Corona-ExpertInnenrats der Bundesregierung. Die Physikerin und Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation beschäftigt sich mit Modellierungen und rechnet mit zwei Szenarien.
Wir können auf der einen Seite hoffen, dass Covid sehr mild ist und wir wegen Covid keine deutlichen Einschränkungen brauchen. Aber falls das der Fall sein sollte, dann werden wir wahrscheinlich auch die Grippewellen nachholen, die wir in den letzten zwei Jahren ja sehr gut unterdrückt haben mit unseren Maßnahmen.
So Priesemann im Deutschlandfunk Kultur. Wenn die schweren Verläufe etwa so blieben wie jetzt, dann werde man im Winter eine Welle haben, die zumindest keinen Lockdown brauche. Die Hoffnung aber, dass mit der zweiten, dritten oder vierten Ansteckung die Verläufe milder würden, dafür gäbe es bisher keine Evidenz, so Priesemann.
Und auch das hat es in der Corona-Pandemie massenweise gegeben. Fluglinien mussten ihre Flüge kurzfristig absagen, zum Beispiel weil Personal sich krank gemeldet hatte. Und da blieben die Passagiere zunächst einmal auf ihren Kosten sitzen und es dauert schon mal Monate, bis die Erstattung dann auf dem Konto ist. Die Bundesregierung will deshalb nun den Druck auf die Airlines erhöhen. Oliver Neuroth.
Wenn eine Airline einen Flug ersatzlos streicht, hat der Passagier das Recht, innerhalb von 7 Tagen die Kosten erstattet zu bekommen. Doch in vielen Fällen lassen sich Fluggesellschaften mehr Zeit. Als zu Beginn der Corona-Pandemie tausende Flüge gestrichen wurden, mussten Kunden teils Monate auf ihr Geld warten. Es sei zentral, dass Flugunternehmen die 7-Tagesfrist für Erstattungen einhielten, teilte ein Sprecher des Verbraucherschutzministeriums dem ARD-Hauptstadtstudio mit. Und er droht den Airlines. Sollte das nicht passieren, werde man die Vorkassepraxis in ihrer jetzigen Form überprüfen müssen, also das gängige System, wonach Kunden Flugtickets bezahlen müssen, bevor der Flug stattfindet. Das Risiko der Fluggäste sei hoch, wenn es zu Ausfällen komme oder eine Airline pleite gehe. Auch stellt sich das Verbraucherschutzministerium gegen die Praxis, dass Flugpassagiere proaktiv eine Erstattung der Ticketkosten und Entschädigungen einfordern müssen. Die Bundesregierung prüfe zurzeit, ob eine automatisierte Auszahlung von Ansprüchen möglich sei. Ausgerechnet zum Start der Sommerreisewelle haben Airlines-Flüge gestrichen, unter anderem, weil sich zu viel Personal krank gemeldet hat. An den Flughäfen Köln, Bonn und Düsseldorf fielen heute etliche Verbindungen aus.
Oliver Neuroth berichtete. In den USA, da hat der oberste Gerichtshof das bisher liberale Abtreibungsrecht gekippt. Frauen, die abtreiben, können demnach jetzt bestraft werden. Und etliche Bundesstaaten hatten genau für diesen Fall bereits vorbereitete Gesetze in den Schubladen und setzten sofort ein rigoroses Abtreibungsverbot in ihren Landesgrenzen um. New York will nun einen anderen Weg beschreiten, damit dort die Abtreibung weiter legal möglich sein soll. Da werden Pläne verfolgt, dieses Recht in die Verfassung aufzunehmen. Das allerdings dauert länger als ein normales Gesetzgebungsverfahren. Antje Passenheim berichtet.
Wir gehen nicht rückwärts, erklärte New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul, bevor das demokratisch regierte Parlament des Ostküstenstaats zum Gegenschlag gegen die jüngsten Entscheidungen des obersten Gerichts ausholte, mit einem Verfassungszusatz, der Frauen in New York gesetzlich ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und auf den Zugang zu Verhütungsmitteln garantieren soll. Der oberste Gerichtshof in Washington hatte das liberale Abtreibungsrecht für die gesamten USA vergangenen Monat in einem historischen Urteil gekippt. Die Gegenmaßnahme in New York soll der Regierung außerdem verbieten, Menschen wegen des Abbruchs einer Schwangerschaft oder wegen ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Der Prozess dieser Maßnahme könnte allerdings Jahre dauern. Unter anderem sollen die New Yorker in einem Referendum darüber abstimmen. Die Politiker des Bundesstaats einigten sich auch auf neue Beschränkungen, die es erschweren, dass dort künftig Waffen getragen werden dürfen. Auch das hatte das oberste Gericht festgeschrieben. Die Abgeordneten des US-Staats wollen stattdessen die Lizenzregeln für Handfeuerwaffen neu überarbeiten. Schon jetzt gilt allerdings als sicher, dass diese Maßnahme von Waffenrechtsbefürwortern angefochten wird.
New York will das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in die Verfassung aufnehmen, Antje Passenheim berichtete. Im Sommer vergangenen Jahres, da tauchten plötzlich Flüchtlinge an der Grenze zwischen Belarus und Polen auf, die in die EU wollten. Und der Verdacht lag natürlich nahe, dass der belarussische Machthaber Lukaschenko diese Menschen gezielt ins Land holte, um an der Grenze zur EU für Schwierigkeiten zu sorgen. Und die hat es ja auch gegeben. Allein 16 Flüchtlinge sollen dort in den Wäldern umgekommen sein, erfroren oder verhungert. Denn weder Polen ließ sie herein, noch Belarus wieder zurück. Und die harte polnische Haltung hat sich bis heute nicht geändert. Nur, dass heute nicht mehr Soldaten und Polizisten die Menschen zurückhalten, sondern ein meterhoher Zaun.
Wollen Sie nach Zimmern fragen? Das wäre nett. So begrüßt uns Dorota an diesem sonnigen Morgen in der Kleinstadt Białowieża, mitten im Herzen eines der schönsten Nationalparks von Polen. Dorota wartet hier auf die ersten Übernachtungsgäste seit 10 Monaten. Seit dem Spätsommer des vergangenen Jahres hat es ausgerechnet hier, an diesem zauberhaften Ort, keine Touristen gegeben. Denn Dorotas kleines Gästehaus mit dem Namen Sonnenschein liegt genau in dem 3 Kilometer langen Streifen, der an der belarussischen Grenze zur Sperrzone erklärt worden war. Anstelle der Hausgäste wimmelte es hier überall von Soldaten und Polizisten. Weshalb Dorota seit heute früh ein merkwürdiges Gefühl empfindet. Wie ich mich jetzt fühle, irgendwie frei. Denn als ich heute von meinem anderen Haus nach Białowieża kam und es gab keine Polizei, man musste nicht anhalten, dachte ich mir, mein Gott, ist das schön. Also, das empfinde ich als Freiheit. Ich bin nicht mehr so beschränkt, ich bin nicht im Käfig und man sieht auf den Straßen weder Polizei noch Militär. Jedes Mal, wenn ich kam, musste ich anhalten, mich ausweisen und sie haben mir noch den Kofferraum kontrolliert, ob da keine Flüchtlinge drin sind. Ich fühlte mich verfolgt. Nur rund 2 Kilometer entfernt von Dorotas kleinem Gästehaus betreibt Sławomir Dron ein Restaurant mit angrenzendem Fahrradverleih. Auch er wartet mit besorgter Miene auf Gäste. Dass der heute Morgen im polnischen Fernsehen TVP in einer Sondersendung gefeierte neue stählerne und 5,50 Meter hohe Grenzzaun eine neue Touristenattraktion wird, glaubt Sławomir nicht. Ich denke, ganz im Gegenteil. Wir sind hier im UNESCO-Weltnaturerbe, das sich zum Teil auf der belarussischen und auf der polnischen Seite befindet. Das mit einem Zaun zu trennen, wird die Flüchtlinge nicht daran hindern, durchzukommen. Aber leider wird es eine Sperre für die Tiere sein, für den Luchs, für Wölfe, Hirsche und Elche. Zweitens weiß ich nicht, ob es ein gutes Signal für die Opposition in Belarus ist, dass wir uns jetzt von ihnen durch eine Mauer trennen. Wir hatten eine Mauer in Berlin, die hat nichts Gutes gebracht. Die Zahl der Reservierungen in den Hotels und Pensionen innerhalb der gerade aufgelösten Sperrzone liegt nur bei 15% der vor der Flüchtlingskrise erreichten Zahlen. Die Nachricht von der Beendigung muss sich jetzt überall erstmal rumsprechen. Das Drama begann, als gegen Ende des Sommers 2021 hier in der Grenzregion plötzlich viele Menschen aus dem Nahen Osten, aus Afrika und anderen Erdteilen auftauchten, die illegal auf das Gebiet der Europäischen Union gelangen wollten. Am Ende stand der soeben fertiggestellte 187 Kilometer lange Grenzzaun. Gegen 10 Uhr stehen die Verkäuferinnen und Verkäufer von kleinen Wiesenten aus Plüsch noch alleine vor ihrer Ware. Doch schon gegen Mittag sind die ersten Interessenten eingetroffen. Der Optimismus bei Robert Latawiec nebenan im Tourist Office ist auch schon etwas gestiegen. Wir vermitteln Parkführer, die durch den komplett unter Naturschutz stehenden Teil des Białowieża-Urwalds führen. Aber wir organisieren auch Touren, auf denen man Wildtiere oder Vögel beobachten kann. Denn wir haben hier noch Gattungen, die für die Gäste aus West- oder Zentraleuropa fremd sind. Es gibt schon einzelne Interessierte, aber das ist noch nicht das, was vor der Pandemie war. Denn bis zur Pandemie lief alles sehr gut. Es kamen immer mehr Touristen. Und jetzt hoffen wir, dass ab Juli das alles wieder zurückkehren wird. Und ich hoffe, das wird nicht langsam, sondern schnell gehen.
Michael Reinhartz war im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus unterwegs, wo jetzt eine hohe Mauer steht. Hierzulande gibt es ja immer wieder Streit um die Rundfunkgebühren, insbesondere in Zeiten, wo von einer Erhöhung dieser Beiträge gesprochen wird. In Frankreich plant die Regierung, diese Gebühren ganz abzuschaffen. Die Proteste dagegen sind stark, wie Stephanie Markert berichtet.
Nicht nur Kampflieder in Paris beim Streik der Medienleute, sondern auch Filmmusik aus der erfolgreichen Serie Plus belle la vie. Ob schwarz oder weiß, reicht man einander die Hand, ist das Leben so viel schöner, heißt es im Titelsong. Die Serie auf France 3 ist Frankreichs Lindenstraße. Sie spiegelt die Alltagshürden der Bewohner eines Viertels im südfranzösischen Marseille. Der dritte Kanal ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der steht in Frankreich unter Druck. So hörte man statt präziser Nachrichten beim Radio France Info gerade: Aufgrund einer Streikbewegung, zu der alle Gewerkschaften bei Radio France aufgerufen haben, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine dauerhafte Finanzierung zu verteidigen, sind wir nicht in der Lage, unsere gewohnten Programme auszustrahlen. Stein des Anstoßes: ein Wahlversprechen Präsident Macrons. Arbeit muss sich mehr lohnen. Deshalb schaffen wir nach der Wohnsteuer auch den Rundfunkbeitrag ab. Wir erhalten gleichzeitig die Unabhängigkeit unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist ein Projekt für die Kaufkraft, besonders unserer Mittelklasse. Bislang zahlen über 20 Millionen französische Haushalte einkommensunabhängig 138 Euro im Jahr. Aber auch nur, wenn sie einen Fernseher haben. Sicher reformbedürftig. Aber so kommen immerhin über 3 Milliarden Euro zusammen. Künftig soll die Summe aus dem Staatshaushalt fließen. Wirtschaftsprofessorin Julia Cagé würde lieber eine Steuer einführen, 0,25% auf das Einkommen zum Beispiel. Sie warnt: Ohne Rundfunkgebühr ist die Unabhängigkeit der Öffentlich-Rechtlichen gefährdet. Denn dann können sie von den Regierenden dominiert werden und müssen mit ihnen jedes Jahr ein Budget aushandeln. Dabei ist der Staat schon jetzt hoch verschuldet. Die Journalisten fürchten, zum politischen Spielball zu werden. Im Parlament werden sie von NUP, dem links-grünen und größten Oppositionsbündnis, unterstützt. Die Konservativen dagegen befürworten die Gebührenabschaffung. Deren Stimmen braucht Macron, denn seine absolute Mehrheit ist seit der jüngsten Parlamentswahl futsch. Noch radikaler gegen die Öffentlich-Rechtlichen ist die größte einzelne Oppositionspartei, der rechtsextreme Rassemblement National. Ein Gesetz von deren Gnaden? Die Franzosen sehen es differenziert. Die Regierung sagt nicht konkret, wie genau sie alles finanzieren will. Denn das Budget, das sind auch Lehrer, Krankenhäuser, Polizisten. In einer modernen Demokratie brauchen wir die Öffentlich-Rechtlichen. Darauf kann man nicht mit einem Schlag verzichten, unter dem Vorwand, etwas für die Kaufkraft zu tun. Alles bezahlen wir teuer: Sprit, Gas, Strom. Für mich ist das eine gute Sache. Schon der Konservative Nicolas Sarkozy hat als Präsident vor 15 Jahren Druck auf investigative Sendungen ausgeübt und weniger Werbung in den öffentlichen Medien zugelassen. Sehr zum Vorteil für seinen Milliardärsfreund Vincent Bolloré, der private Sender konzentriert, zensiert und mit ihnen Politik macht. Auch deshalb ist man bei den öffentlichen Medien aufmerksam, besonders bei Arte. Der deutsch-französische Kulturkanal ist am abhängigsten. Er wird zu 95% aus der Gebühr finanziert. Auf deutscher Seite befürchtet man bereits eine finanzielle Schieflage für das Prestigeprojekt. Nicht zuletzt will Frankreichs Regierung nach den Finanzen auch über eine Fusion der öffentlichen Medienhäuser und damit wohl übers Sparen sprechen. Die halten dagegen.
Toutes les émotions pour 1 franc 38 par jour, c'est ça la redevance.
Alle Emotionen für nur 38 Cent pro Tag, das ist die Rundfunkgebühr.
Streiks gegen die mögliche Abschaffung der Rundfunkgebühren in Frankreich, soweit Stefanie Markert aus Paris. Und hier, da gibt es jetzt Neuigkeiten aus dem Sport mit Marina Schweizer.
Ja, und wir starten mit der Tour de France. Nach dem Auslandsstart in Kopenhagen gestern stand heute die zweite Etappe in Dänemark auf dem Programm. Eine gefürchtete Strecke über die große Beltbrücke von Seeland auf die dänische Insel Fünen. Heute gab es eine Entscheidung im Massensprint, über die Steffen Gar berichtet.
Fabio Jakobsen hat ein perfektes Tour de France-Debüt gefeiert. Der Niederländer, vor 2 Jahren bei der Polen-Rundfahrt schwer gestürzt. 2 Tage hatte er damals im Koma gelegen. Jetzt holte er seine erste Tour de France-Etappe.
Das ist unglaublich, wie ihr in Frankreich sagen würdet. Das war ein weiter Weg für mich, den ich Schritt für Schritt gegangen bin. Viele Leute haben mir geholfen. Mit diesem Sieg heute kann ich ihnen etwas zurückgeben. Sie sehen, dass ihre Hilfe nicht umsonst war. Ich bin glücklich, dass ich immer noch gewinnen kann.
And luckily I can still win.
Und das in einem hektischen Finale. Viele Stürze, auch das gelbe Trikot betroffen. Jakobsen aber blieb cool und siegte im Sprint vor Wout van Aert. Der Belgier ist auch der neue Mann im gelben Trikot. Bester Deutscher wurde im Sprint von Nyborg Maximilian Walscheid als 12.
Beim Tennis Grand Slam in Wimbledon sind mit Tatjana Maria und Jule Niemeyer schon gestern 2 deutsche Spielerinnen ins Achtelfinale eingezogen. Eine davon musste heute auch im Doppel ran. Ina Kast berichtet.
Im Doppel hat es für Jule Niemeyer nicht mit dem Erreichen des Achtelfinales geklappt. Und das, obwohl sie mit ihrer Doppelpartnerin Andrea Petkovic im entscheidenden Satz gegen das chinesische Duo Yang Xu einen Matchball hatte. Am Ende gewannen die Chinesinnen aber den entscheidenden Durchgang mit 7:5. Auf dem Center Court hat die 20-jährige Amanda Anisimova ihre US-amerikanische Landsfrau Coco Gauff in 3 Sätzen besiegt. Gauff war vor 3 Jahren als damals erst 15-Jährige sensationell ins Achtelfinale von Wimbledon gekommen. Das hat sie nun verpasst. Auch die French Open-Siegerin des vergangenen Jahres ist ausgeschieden. Barbora Krejcikova ist an der Australierin Alia Tomljanovic gescheitert.
Die deutschen Hockeyfrauen sind mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft in Spanien und den Niederlanden gestartet. In Amsterdam setzte sich die Auswahl gerade gegen Außenseiter Chile mit 4:1 durch. Matthias Dröge.
Im ersten Durchgang zeigten die Deutschen gutes Feldhockey, führten nach Treffern durch Heinz und Stapenhorst mit 2:0. WM-Debütant Chile gelang kurz vor der Pause nach seiner ersten Strafecke der Anschluss. Im dritten Viertel nutzte Schröder dann eine von vielen Strafecken zum 3:1. Die Südamerikanerinnen warfen nochmal alles rein, blieben am Ende aber zu ungefährlich vor dem deutschen Tor. 5 Minuten vor dem Ende sorgte Stapenhorst mit ihrem 2. Tor für den verdienten Endstand. Deutschland gelingt also ein souveräner Auftakt in die WM. Die nächste Aufgabe gegen Gastgeber und Mitfavorit Niederlande dürfte schwieriger werden.
Beim CHIO in Aachen, dem weltgrößten Pferdesportfest, wird der heutige Wettkampftag nicht als einer der guten in Erinnerung bleiben. Beim Geländeritt gab es dramatische Szenen mit tragischen Folgen. Marc Eschweiler.
Der Hengst All-Star von Vielseitigkeitsweltmeisterin Rosalind Kanter aus Großbritannien musste eingeschläfert werden, weil er sich beim Geländeritt eine inoperable Verletzung zugezogen hatte. Das sei ein schwerer Schlag für die Reiterei, sagte Turnierdirektor Kempermann, aber es sei ein Unfall gewesen, der immer passieren könne. Den Sieg in der Vielseitigkeit holte sich Sandra Auffahrt aus Delmenhorst. Die deutsche Equipe landete in der Mannschaftswertung auf Rang 2. Auch die deutsche Dressur-Equipe musste sich mit Platz 2 hinter Dänemark zufrieden geben, auch weil Schlussreiterin Isabel Wert disqualifiziert wurde. Ihr Hengst Qantas hatte sich während der finalen Prüfung für den Nationenpreis in die Backe gebissen und am Maul leicht geblutet. Zum Wohl der Tiere führt das sofort zum Turnierausschluss. Die wichtigste Springprüfung des Tages gewann Christian Ahlmann auf seinem Hengst Solid Gold. Es war der erste deutsche Erfolg in den größeren Springprüfungen bislang beim CHIO.
In der Formel 1 hat es beim Qualifying zum Rennen in Silverstone einen überraschenden Sieger gegeben. Ferrari-Pilot Carlos Sainz holte die erste Pole-Position in seiner Karriere. Jens Gideon.
Die Qualifikation war spannend bis zum Schluss. Auf abtrocknender Fahrbahn wurden die Zeiten immer schneller. Carlos Sainz hat WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull und seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc auf die Startplätze 2 und 3 verwiesen. Die Besten also ganz vorn, das verspricht Spannung für ein wohl trockenes Rennen in England. Große Enttäuschung dagegen bei den Deutschen. Sebastian Vettel im Aston Martin und Haas-Pilot Mick Schumacher qualifizierten sich nur für die Startpositionen 18 und 19.
Und zum Schluss noch das Wasserspringer Timo Bartel hat das Turmfinale bei den Weltmeisterschaften in Budapest verfehlt. Er belegte im Halbfinale am Nachmittag den 14. Platz. Aber nur die besten 12 Springer qualifizieren sich für den Endkampf. Morgen springen Tina Punzel und Lena Henschel um eine Medaille beim Synchronspringen vom 3-Meter-Brett.
Der Sport mit Marina Schweizer. Das waren die Informationen am Abend für heute im Deutschlandfunk mit Jochen Fischer. Schönen Samstagabend noch.